In dem Rechtsstreit geht es um die Kollektivmarke Hohenloher Weiderind und Hohenloher Landschwein. Was macht dieses Rind bzw. dieses Schwein so besonders?
Der Rechtsstreit ist beendet und das Oberlandesgericht hat festgestellt, dass diese geschützten geografischen Herkunftsbezeichnungen von jedem benutzt werden dürfen, sofern die Richtlinien eingehalten werden, die dazugehören. Das heißt, wenn ein Hohenloher Landschwein oder ein Hohenloher Weiderind, muss natürlich zunächst mal aus Hohenlohe kommen. Es geht also nicht, dass dann Ware aus Norddeutschland oder aus Holland oder aus Dänemark nach Hohenlohe transportiert wird und dieses dann umdeklariert wird als Hohenloher. Also das ist die eine Situation. Und die andere ist, dass neben der Herkunft Hohenlohe auch die zugehörigen Erzeugerrichtlinien eingehalten werden müssen. Und dann darf jeder Bauer und jeder Metzger und jeder Vermarkter diese Marken kostenfrei benutzen. Und in diesen Erzeugerrichtlinien ist also die besondere Qualität niedergeschrieben. Das ist zum Beispiel beim Hohenloher Weiderind, eben dass es zunächst mal vom Hohenloher Bauernhof stammt und dass es dann auf der Weide ist. Nicht? Das heißt, dass es im Sommer frei auf der Weide laufen kann und im Winter dann in luftigen Stellen, also dann auch nicht angebunden, dass es von heimischen Landrassen ist, also Limburger Rind, Hohenloher Fleckvieh, dass es gesundes Futter aus der Region bekommt, keine Antibiotika spritzen, artgerecht gehalten wird eben, ausschließlich gentechnikfrei gefüttert wird. So, das sind die wichtigsten Kriterien, damit man dann am Ende auch ein wirklich gutes Qualitätsfleisch hat. Und das zeichnet auch die Region aus, die Spezialitäten, sei es hellisches Landschwein, sei es Hohenloher Landschwein, sei es Hohenloher Weiderind, Hohenloher Lamm, Böfte, Hohenlohe, also Geifertshofener Käse und so weiter. Und es ist klar, dass jeder diese Bezeichnungen nutzen darf, der die Erzeugerrichtlinien einhält. Weil sonst wäre ja die Verbraucherschaft beschissen, wenn sie irgendwas meint, es wären Weiderind, ist aber keins.
Also dürfen auch Bauern die Kollektivmarke benutzen, die nicht zur bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall gehören?
Selbstverständlich. Jeder Landwirt aus der Region Hohenlohe darf diese Bezeichnungen benutzen. Das ist ja auch schon der Begriff Kollektivmarke, nicht? Also das heißt, Kollektiv heißt, dass es jeder benutzen darf, der die Richtlinien einhält. Das ist ja der Punkt.
Und der Angeklagte, der hat die jetzt nicht eingehalten oder warum durfte er jetzt nicht diesen Namen benutzen?
Genau, also die Angeklagten haben über viele Jahre hinweg diese Bezeichnungen missbräuchlich benutzt. Sie wurden abgemahnt, dass sie das unterlassen sollen oder dass sie eben die Richtlinien einhalten sollen, nicht? Und die Richtlinien wurden eben nicht eingehalten und wurde auch gar nicht behauptet, dass sie die Richtlinien einhalten wollen. Sie wollten einfach, dass es das nicht mehr gibt, diese geschützten geografischen Herkunftsangaben. Und da hat eben dann das in erster Instanz das Landgericht und in zweiter Instanz das Oberlandesgericht gesagt, so geht's nicht. Diese geschützten geografischen Kollektivbezeichnungen, Herkunftsbezeichnungen haben Bestand. Das ist Rechtsgut in ganz Deutschland, in ganz Europa. Herkunft plus Qualität muss eingehalten werden und dann darf sie jeder benutzen.
Gegen welche Richtlinien hat der Bauer denn angeblich verstoßen? Genau.
Also es geht ja nicht gegen einen Bauern, sondern das Verfahren war gegen einen Fleischhändler aus der Region Hohenlohe. Und gegen weitere Fleischhändler. Und die haben auch gar nicht behauptet, dass sie die Richtlinien einhalten wollen, sondern die haben schlichtweg gesagt, wir wollen, dass diese abgeschafft werden.
Es wurde ja mehrfach gesagt oder in Presseberichten geschrieben, dass die Angeklagten oder der Angeklagte die guten Sitten bzw. die anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel dagegen verstoßen hat. Was bedeutet das jetzt für Normalbürger?
Also es ist eine unglückliche Umschreibung. Also ich denke, man sollte einfach, wenn man mehr wissen möchte, das Urteil lesen, das 40 Seiten lang. Und da steht klipp und klar drin, dass eben die Richtlinien einzuhalten sind und alles andere wäre eine missbräuchliche Nutzung und das ist über Jahre erfolgt. Also über Jahre hinweg wurden diese Bezeichnungen verwendet, ohne dass drin war, was draufgestanden ist. Ne? Und das ist ja das Thema.
Durch diesen Rechtsstreit hat die bäuerliche Erzeugergemeinschaft ja relativ viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Denken Sie, das ist gut für die? Profitiert die bäuerliche Erzeugergemeinschaft davon?
Na, es ist so, dass die bäuerliche Erzeugergemeinschaft vor über 30 Jahren gegründet wurde, von 8 Bauern. Das ist eine klassische NGO, also eine basisdemokratische Organisation. Jeder Hof hat eine Stimme und jeder Bauer hat eine Stimme, ob groß oder klein, hat die gleichen Rechten und Pflichten. Der Vorstand wird gewählt. Die Erzeugergemeinschaft hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und sei es in der Region sowieso, aber auch in Stuttgart oder in München oder in Berlin ist sie überall bekannt und ist eben bekannt als eine Bauerninitiative, die Spezialitäten erzeugt und ja, hat einen guten Ruf, würde ich sagen.
Die Klage wurde ja erstmal vom Landesgericht Stuttgart abgewiesen. Warum?
Ja gut, in erster Instanz war es in der Tat so, dass das Gericht der Meinung war, dass es nur die Herkunft reicht und nicht auch die Erzeugerrichtlinien dazu eingehalten werden müssen. Die Rechtsmeinung hat sich deutlich gewendet, weil es hier eben nicht um Individualmarken geht, sondern es geht hier um geschützte geografische Herkunftsbezeichnungen. Und das ist EU-weit geregelt seit 1992. Erst seither kann man überhaupt auch Bezeichnungen, wo der Name einer Region drin ist oder einer Stadt, eintragen lassen. Und das Rechtskleid sagt einfach, es ist einmal die Herkunft und einmal die Qualität. Und das Oberlandesgericht hat sich sicherlich tiefer in die Materie eingearbeitet, hat dann ein Grundsatzurteil gefällt, das nicht nur diese zwei Bezeichnungen betrifft, sondern auch bundesweit sehr beachtet wurde. Es wurde am gleichen Tag noch veröffentlicht. Hat also dieses Prinzip, solche Produkte müssen A, aus der Region, in diesem Fall Hohenlohe, sein und B, müssen die Erzeugerrichtlinien, die ja veröffentlicht sind, eingehalten werden und natürlich auch überwacht werden, dass die eingehalten wurden.
Genau, wie kontrolliert man das eigentlich?
Das ist so, es gibt ein 5-stufiges Kontrollverfahren. Das beginnt zunächst beim Bauernhof mit einer internen Qualitätssicherung. Das heißt, die Betriebsberater, die die Bauernhöfe besuchen, sehen ja schon mal, ob da die Richtlinien alle passen. Der Bauer tut schon mit seinem Mitgliedsantrag unterschreiben, dass er die Richtlinien einhält. Das ist schon mal die erste Stufe. Dann gibt es eine externe Kontrolle für die Bauernhöfe einmal im Jahr. Ein Audit von einer neutralen Organisation und dann geht es weiter, wenn der betreffende Bauer seine Tiere in den Schlachthof bringt, hierher in den Erzeugerschlachthof Schwäbisch Hall. Da wird es nochmal, werden die Tiere angeschaut, er unterschreibt seinen Ablieferschein und da auf diesem Ablieferschein steht drauf, hiermit bestätigt, dass alle Richtlinien eingehalten wurden. Das ist die dritte Stufe. Vierte Stufe ist, dass im Erzeugerschlachthof dann der Warenfluss getrennt sein muss. Also hier gibt es Demeter-Produkte, hier gibt es Bioland-Produkte, hier gibt es Hellische und hier gibt es Hohenloher. Also der Warenfluss ist stringent getrennt. Da kommt das Veterinäramt und überwacht es. Und es kommt auch wiederum ein unabhängiges Lebensmittelkontrollinstitut, in unserem Fall ist das Lacon Offenburg, die also die Trennung der Warenströme überwachen. Und dann gibt es die letzte Stufe, die fünfte Stufe, das Systemaudit nennt man das. Ne? Das Systemaudit, auch wiederum von einem externen Kontrollinstitut, prüft dann zunächst Einkauf, Verkauf. Das heißt, wenn jetzt 1000, ist ja über 1000 Demeter Schweine eingekauft wurden, dürfen auch nur 1000 verkauft werden. Also das ist das sogenannte Systemaudit. Das haben wir seit 30 Jahren, dieses Prinzip, seit Gründung, und ist auch lückenlos hinterlegt.
Welcher Strafe haben die Angeklagten denn jetzt zu rechnen?
Ja, in dem Sinn gibt es keine Strafe, sondern es ist so, dass die Verurteilten einfach diese Zeichnungen nicht mehr benutzen dürfen. Das heißt, richtig ausgedrückt ist es so, wenn dieser Fleischhändler und auch die anderen, die beteiligt sind, die Richtlinien einhalten, dürfen sie natürlich die Bezeichnungen nutzen. Sie müssen eben nur sich dem Kontrollverfahren unterziehen, sie müssen die Richtlinien einhalten, dann dürfen sie kostenlos, ohne Lizenzgebühren, diese Bezeichnungen nutzen. Also das ist das Urteil. Das wurde eben viele Jahre missbräuchlich genutzt, ohne die Richtlinien einzuhalten, was gar nicht geht, was völlig unmöglich ist. Das ist ja nochmals, das nennt man heutzutage Lebensmittelbetrug. Wenn Billigware als teure Qualitätsware verkauft wird. Da gibt es also ein entsprechendes Merkblatt des Bundesamts für Verbraucherschutz, wo drin steht, wird Billigfisch als Edelfisch verkauft, dann ist das Lebensmittelbetrug. So,
ne? Und wenn es nochmal passiert, habe ich gelesen, müssen die 250.000 Euro Strafe zahlen?
Das ist richtig, das hat das Gericht so festgelegt. Wenn sich Missbrauch wiederholt, dann wird die Strafe bis zu 250.000 Euro sein.
Aber warum muss sowas so streng vor Gericht verhandelt werden? Schadet das nicht allen Beteiligten?
Nein, es nutzt ja der Verbraucherschaft, damit sie auch, wenn sie ein Qualitätsprodukt kauft, dass es eben auch eines ist. Dass es nicht aus Massentierhaltung ist zum Beispiel, sondern dass es ein Rind ist, das auf der Weide war. Und die Verbraucherschaft muss doch davon ausgehen können, wenn an der Theke steht Hohenloher Weiderind, dass sie dann auch ein Weiderind bekommt, und zwar aus Hohenlohe. Das ist der Punkt. Und natürlich, wenn man dann Billigfleisch als Hohenloher Weiderind verkauft, macht man natürlich richtig Kohle damit. Und deshalb die stringenten Strafen.
Was hat Sie persönlich dazu bewegt, von Instanz zu ziehen und das einfach weiter durchzudrücken?
Das war unangenehm für mich. Zunächst haben wir ja betreffend den Fleischhändler gebeten, das einzustellen, nicht, dass sie sich an Recht und Ordnung halten. Das war also der erste Schritt, nachdem das auf Unverständnis gestoßen ist, dann mussten wir eben den Rechtsweg einschlagen. Das hat eben folgenden Grund. Diese geschützten geografischen Herkunftsbezeichnungen sind Teil der Bauernrechte. Wissen Sie, nehmen wir mal ein Beispiel, das hellische Landschwein. Das wurde seit über 200 Jahren von Bauern gezüchtet und entwickelt. Und hat deshalb auch eine ganz besondere Fleischqualität. Die Tiere sind robust und so weiter. Jetzt kann es doch nicht sein, nachdem das bekannt ist und beliebt ist, dass irgendwelche Wirtschaftskreise hergehen und sich da als Trittbrettfahrer anlehnen. Und dann ist das ein großes Problem sowohl für die Verbraucherschaft als auch für die Erzeuger. Weil dann können sie innerhalb kurzer Zeit nicht mehr die Preise erzielen, die sie brauchen, weil sie ja auch höheren Aufwand haben. Und meine Aufgabe, ich bin gewählter Vorsitzender der Bäuerlichen Erzeugermannschaft Schwäbisch Hall, ist natürlich, die Rechte unserer Mitglieder zu vertreten. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, nicht? Vor allem, wenn man dann so komische Kommentare liest oder ich lasse mir halt ab und zu berichten, ich lese selber gar nicht, dann ist es nicht wirklich lustig, aber es ist meine verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Bauern, das sind ja insgesamt 1500 Bauern aus der Region, die bei uns angeschlossen sind, dass die nicht beschissen werden und die Verbraucherschaft nicht beschissen wird. Und das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen.
Sie haben ja schon gesagt, Sie kriegen ab und zu so Kommentare. Ja. Das ist auch meine Abschlussfrage. Denken Sie, dass solche Prozesse die Verbraucherschaft nicht eher abschreckt?
Also ich sage nochmal, das ist unangenehm, dass es überhaupt so weit kommen musste. Ne? Dass man hier großes Gerichtsverfahren anstrengt, um damit auch letztendlich wieder Recht und Ordnung einkehrt. Nicht? Eigentlich müsste es reichen, wenn man die betreffenden Firmen darauf hinweist und sagt, hör zu, da gibt es geschützte geografische Herkunftsbezeichnungen, die dürft ihr auch benutzen, aber ihr müsst dann halt die Richtlinien einhalten. Also eigentlich müsste das reichen. Alles andere ist unangenehm, nicht? Also leider ging es nur auf diesem Wege.